Heute ist Pfingsten. Heute feiern wir Pfingsten. Das Kirchenjahr hat ja so seine Einteilung. Und da lesen wir natürlich einen Text, der über Pfingsten uns etwas berichtet. Und dann lass uns dann einige Gedanken und Überlegungen miteinander betrachten. Vielleicht können wir nochmal aufstehen zur Ehre des Herrn, während ich das lese. Und zwar ist es Apostelgeschichte Kapitel 2, 1 bis 7 oder 1 bis 8 und dann 11. Da heißt es: Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten: Siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Und so weiter. Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen sprechen? Soweit mal diesen Text. Und lasst uns noch mal beten. Herr Jesus, danke für deine Himmelfahrt, danke für deine Vollendung des Heilsplans und dass du jetzt bei der rechten Seite oder an der rechten Seite des Vaters sitzt, auf dem Ehrenplatz. Danke, Herr. Und weil du gegangen bist, deshalb hast du uns den Heiligen Geist gesandt, den Tröster, den Beistand und den Helfer, der jetzt immer bei uns sein kann, der nicht lokal begrenzt ist, sondern der uns in allen Lagen beistehen kann. Und dafür danken wir. Wir bitten dich, Herr, ja, lass dein Erlösungswerk in unserem Leben wirksam werden. Lass auch heute Morgen das Wirken deines Heiligen Geistes spürbar da sein. Ja, Herr, wirke du, Herr, und schließ uns dein Wort auf, dass wir das verstehen können, was das für jeden Einzelnen persönlich bedeutet. Wir danken dir im Voraus schon für deine Segnungen. Amen. Amen. So, ihr dürft den Platz nehmen. Pfingsten ist so ein Fest, das nicht für alle einfach ist, weil es mit etwas Fremdartigem auch zu tun hat. Und das brachte mich so zu einem Ausspruch aus dem Volksmund. Ich weiß nicht, ob das nur schwäbisch ist oder in ganz Deutschland, aber manchmal sagt man, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. In anderen Worten, das Fremde, da sind wir ja etwas vorsichtig oder distanziert. So Unbekanntes kann uns auch verunsichern. Und wie sollen wir mit so etwas umgehen? Und ähnlich ging das auch der ersten Gemeinde beziehungsweise dieser Pfingstversammlung. Es heißt ja da, sie entsetzten sich aber alle. Die waren außer sich, die waren aus dem Häuschen. Da ist was geschehen, die haben eine fremdartige Erfahrung gemacht, eine neue Erfahrung, die sie einfach umgetrieben hat. Sie wunderten sich. Sie haben das nicht gleich verstanden. Das hat sie herausgefordert. So, heute Morgen geht es darum, wie gehen wir mit solchen fremdartigen Erfahrungen um? Das heißt, diejenigen, die noch nicht geistgetauft sind, die betrifft es wohl mehr, wie die geistgetauft sind, die ja so eine fremdartige Erfahrung schon gemacht haben. So, heute Morgen geht es um die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, der Menschen verändert. Wir Gläubige in Balingen brauchen diese Kraft, diese verändernde Kraft des Heiligen Geistes. Aber nicht nur in Balingen, die brauchen wir überall auf der Welt. Und zwar, dass wir danach streben, so wie das auch Petrus getan hat. Petrus, der ängstliche Petrus, der ja Jesus verleugnete, aber dann an Pfingsten, wenn wir jetzt weitergelesen hätten in unserem Text, dann hätten wir gelesen, wie Petrus aufgestanden ist und vermutlich eine spontane Predigt gehalten hat. So, wir brauchen diesen Geist Gottes, der uns ermutigt, der uns mutig und stark macht, der uns auch kühn werden lässt. Zugunsten unseres Glaubens und zugunsten der Ziele Gottes. So, mein erster Punkt ist, das war jetzt nur die Zusammenfassung, jetzt kommt der erste Punkt, der veränderte Petrus. Petrus ist eigentlich so ein spontaner Typ, der schnell ein Wort auf der Zunge hatte. Als Jesus fragt, was sagen die Leute so über mich, sagt er, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das kommt raus wie aus der Pistole geschossen. Und Jesus sagt, das hast du nicht von dir, das hat dir Gott offenbart. Und deshalb bist du Petrus und ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Auf der anderen Seite, einige Momente später, sagt dann Jesus, ich werde leiden müssen und sterben. Derselbe Petrus, der eine Gottesoffenbarung hat, sagt, das widerfahre dir nur nicht, ja nicht sterben, wir wollen dich doch bei uns behalten. Und Jesus sagt, geh hinter mich, Satan. Das ist so ein Wind- und Wechselbad der Gefühle. So wir Menschen, wir sind manchmal so Gott gesegnet und Geist geleitet und dann gibt es wieder Momente, wo der Herr gar nicht so zufrieden ist mit uns. Da haben wir einfach nicht den Durchblick über die Situation wie der Petrus vor Pfingsten. So, es gibt einen Petrus vor Pfingsten und es gibt einen Petrus nach Pfingsten. So, vor Pfingsten war auch das Abendmahl. Und nach dem Abendmahl und der Fußwaschung, da gibt es eine Zwiesprache zwischen Jesus und seinen Jüngern. Jesus sagt, ich werde weggehen und wo ich hingehe, da könnt ihr mir nicht folgen. Sagt Petrus, das gibt's nicht. Egal, wo du hingehst, ich würde sogar bereit sein, für dich zu sterben. Also er sagt, Herr, warum kann ich dir nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortet, dein Leben willst du für mich lassen. Wahrlich, wahrlich, oder Amen, Amen. So ganz gewiss, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Petrus war begeistert, menschlich begeistert von Jesus. Er hat ja auch sicherlich eine Freundesliebe zu Jesus. Und in seiner Euphorie sagt der Mensch, ich würde sogar für dich sterben. Und einige Momente später, als eine Magd, eine einfache Frau, die damals ja gar nicht so viel gezählt hat in der damaligen Kultur, die sagt, Mensch, warst du nicht auch mit ihm, als Jesus zum Verhör, zum hohen Priester gebracht wurde? Da sagt er, ich kenne diesen Menschen nicht. Da sehen wir die Tragödie des menschlichen Herzens, wie wechselhaft wir doch sein können. Das zeigt sich auch im Karfreitagsgeschehen. Am Palmsonntag schreien sie alle, Hosianna, dem König, der da kommt, Hosianna. Und 5 Tage später, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Welch eine Katastrophe ist dieses unbeständige menschliche Herz. Der Halbbruder Jesus sagt, wie kann aus einer selben Quelle süßes und bitteres Wasser zugleich hervorkommen? Und genau das manchmal geschieht. Aus der Quelle unseres Herzens kommt manchmal Gutes und manchmal nicht so Gutes. Und das ist die Tragödie. So, da muss was passieren, dass das anders wird. Petrus, er verleugnet Jesus und wir wissen ja, Jesus blickt auf ihn und gleich darauf krähte der Hahn und er ging hinaus und weinte bitterlich. Er hat gemerkt, was er da angerichtet hat. Er hat den, dem er versprochen hat, bereit sein zu sterben, verleugnet, verraten. Dann kommt der Auferstehungssonntagmorgen. Jesus aufersteht, wird auferweckt, er aufersteht und erscheint den Jüngern am Ostersonntagabend hinter verschlossenen Türen. Er kommt und sagt, Friede sei mit euch. Da ist auch der Petrus dabei. Und dann sagt er, Jesus, empfangt Heiligen Geist. Aber das ist nicht Pfingsten. Wir haben einen Sonderfall bei den Jüngern. Die Jünger wurden ja in die Nachfolge gerufen, bevor Karfreitag stattgefunden hat. Das war eigentlich noch zu alttestamentlichen Zeiten. So, das Erlösungsgeschehen am Kreuz war noch nicht vollbracht. So, Jesus hat sie gerufen vom See Genezareth. Petrus war Fischer, einfacher Handwerker. Und Jesus und sein Bruder Petrus und sein Bruder Andreas, Johannes und Jakobus, sie folgen ihm und die anderen Jünger auch. Und dann aber an diesem Ostersonntagmorgen haucht Jesus sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. So, dieses Bekehrungs- und Wiedergeburtsgeschehen, das ist bei den Jüngern in 2 Etappen. Bei uns neutestamentlichen Gläubigen, wenn ein Mensch sich bekehrt, umkehrt zu Jesus, dann geschieht es irgendwo im selben Moment. Das heißt, wir bekehren uns, das heißt, wir wenden uns ab von der Sünde und wenden uns hin zu Jesus. Und dieses Geschehen ist mitgewirkt vom Heiligen Geist. So, da ist der Heilige Geist schon dabei. Aber bei den Jüngern war das etwas anders. Auf jeden Fall, Jesus haucht die Jünger an, sagt, empfangt Heiligen Geist. Und dann geht es weiter. Bevor Jesus in den Himmel auffährt, Jesus erscheint ja und verschwindet dann wieder. Wir haben ja darüber eine Predigt gehört. Ein paar Mal erscheint er plötzlich, wir wissen ja auch bei den Emmaus-Jüngern, er kommt, Als sie ihn erkennen beim Brotbrechen, plötzlich verschwindet er in die jenseitige Welt. Aber bevor er in den Himmel auffährt, hat Jesus noch ein seelsorgerliches Gespräch mit Petrus zu führen. Und manchmal muss Jesus mit uns ein seelsorgerliches Gespräch führen, in aller Privatheit und Privatsphäre. Am See Genezareth trifft er die Jünger. Wir müssen uns das so vorstellen, Jesus ist gekreuzigt worden, die Jünger waren total aus dem Häuschen, waren durcheinander, was da alles geschieht. Und dann Ostern erscheint er wieder, die Frauen sagen, er ist auferstanden, sind irgendwie verwirrt, was gilt jetzt? Manchmal in Krisenmomenten trauen wir ja unseren eigenen Sinnen nicht mehr. Nehme ich jetzt die Realität wirklich so wahr, wie sie ist, oder bin ich jetzt getäuscht, oder was ist los? Sie waren durcheinander. Und dann Jesus kam und verschwand wieder. Und was machen sie? Sie waren Fischer. Petrus sagt, ich will fischen gehen. Die anderen sagen, okay, wir machen mit. Also sie fahren auf dem See Genezareth raus und fischen. Und dann kommt Jesus dazu und sagt, Leute, habt ihr was zu essen? Und keiner wagt, ihn anzusprechen, aber sie wissen genau, es ist Jesus. Und da in dieser Begebenheit am See Genezareth, da redet Jesus mit Petrus und sagt, Petrus, hast du mich lieb? Und wir wissen, Petrus antwortet, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Aber er antwortet, im Griechischen gibt es dreierlei Worte für Liebe. Einmal die körperliche Liebe, die Eros, Erotik, dann die Freundesliebe, die Phileo. Das haben wir auch in der Philosophie zum Beispiel. Phileo und Sophia, also die Liebe zur Weisheit. Phileo, das ist die Bruderliebe, und dann die Agape-Liebe, diese bedingungslose göttliche Liebe. Und Petrus antwortet mit Phileo, also ich schätze dich, du bist mein Freund, er wagt nicht zu sagen, ich liebe dich mit der Agape-Liebe. Jesus fragt ihn dreimal. Dann sagt er, weide meine Lämmer, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Das heißt, dieses Verleugnen musste aufgearbeitet werden. Und manchmal müssen wir die Dinge auch aufarbeiten. Wir müssen nochmal drüber reden. Über die Dinge, die vielleicht nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen. Und der Herr schenkt und leitet solche Momente. Auf jeden Fall, Jesus, er spricht mit Petrus. Er dient den Jüngern und er bereitet sie auf die Aufgabe im Reich Gottes vor. Und dann fährt er in den Himmel und die Jünger und Jesu Mutter Maria und seine Brüder versammeln sich auf diesem Söller. 40 Tage nach Ostern Himmelfahrt, 10 Tage nach Himmelfahrt Pfingsten. So, sie waren 10 Tage zusammen im Gebet. Gebetswoche, Bibelwoche, Fastenwoche, Gesprächswoche, was auch immer. In diesen 10 Tagen haben sie bestimmt nochmal reflektiert, nochmal alles über sich ergehen lassen, nochmal das durchdacht, was da alles war. Und dann kommt dieser Pfingsttag. Und da heißt es, und als der Pfingsttag, als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher. Wir hatten ja die letzten Tage richtige Windböen. Ja? Der Wind, der bewegt die Bäume, die Blätter, der bläst das Laub weg. Das spüren wir beim Autofahren, dass wir Seitenwind haben. Der drückt uns, will uns von der Straße drücken. Der Wind bläst, ein gewaltiger Wind, da tut sich was, da passiert was. erfüllte das Haus, wo sie waren, wo sie saßen. Und dann geschehen sonderbare Dinge, da kommen zerteilte Zungen wie von Feuer auf sie. Und diese Zungen setzen sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Und das Zeichen, dass sie erfüllt wurden, heißt es, sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Diese Sprachenrede, das ist so ein Ding, so eine Sache, wo es da geteilte Meinungen gibt. So. Also die Sprachenrede. Sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an. Das ist mein zweiter Punkt, diese Sprachenrede. Zuerst mal der Petrus, vor Pfingsten, nach Pfingsten, dann die Sprachenrede. Und da würde ich jetzt einfach mal für die, es geht ja auch um die, die diese Sprachenrede, diese Geistestaufe noch nicht erlebt haben, da möchte ich einfach auf unseren lieben Bruder Schandor kommen. Ja, wenn er betet, das heißt, wir kennen die Sprache überhaupt nicht. Also ich kenne kein Finnisch, ich kenne kein Ungarisch, außer 3-4 Worte. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. So, da spricht jemand, wir verstehen die Laute gar nicht. Aber es ist eine Sprache. Es ist eine Sprache. Diese Laute, die sind eine Sprache. Und das ist ein Wunder. So gibt Gott eine andere himmlische Sprache. Er will uns eine andere, eine himmlische Sprache geben, mit der wir Gott anbeten können, obwohl wir es mit dem Verstand nicht verstehen können. Das ist ein Glaubensschritt, da mitzumachen. Es ist eine fremdartige Erfahrung, ja. Aber Gott gibt uns die Sprache. In Römer 8, 26, 27 heißt es, der Geist Gottes vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzern. Durch diese Sprache. Der Geist Gottes vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzern. Das heißt, der Heilige Geist weiß, was wir brauchen. Und wenn wir diese Zungenrede verwenden, dann betet der Geist Gottes das, was wir brauchen in dieser fremden Sprache. Das ist eine Vertrauenssache. Auch eine Glaubenssache. Laut Lukas 11 brauchen wir aber keine Angst zu haben. Es ist kein Geist von unten. Das ist ja die große Kritik, die manche haben. Diese Zungenrede, das ist ein Geist von unten. In Lukas 11 sagt Jesus selber, wenn nun ihr, also Jesus spricht zu seinen Jüngern, zu seinen Zuhörern, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn darum bitten. So, wenn wir ihn um diese Sprache bitten, wir glauben ja, dass diese Sprache auch heute noch gegeben werden kann. Es sind übrigens verschiedene Sprachen. Jeder kann, Gott könnte jedem eine individuelle Sprache geben. Aber Jesus sagt, wenn wir gläubige Menschen, wenn wir Christen, wenn wir Gott um etwas bitten, dann wird uns Gott nichts Böses geben. Und zwar erschließt sich das aus den Eigenschaften und dem Wesen Gottes. Gott ist Geist, Gott ist Liebe und Gott ist Licht. Gott ist nicht Finsternis, Gott ist nicht Hass und Gott ist nicht physisch-irdisch, sondern er ist eigentlich Geist. Er kann natürlich sich manifestieren, aber er ist eigentlich Geist. Und Geist heißt, er ist allwissend, allgegenwärtig und so weiter. So, aus der Eigenschaft der Güte Gottes, also dass Gott gut ist, er ist Geist. Sein Wesen ist gut, seine Werke, seine Taten sind gut, alles, was er tut, ist gut. In ihm ist nichts Böses, wie in uns Menschen. Wir haben ja das Problem, dass Menschen nach außen gut erscheinen können, aber im Herzen, da redet man von der Mördergrube, ja, oder im Herzen, da ist mancher Mensch auch so gestrickt, dass da auch Böses ist, ja. Wir haben von der Quelle. Wie kann aus unserem Mund süßes und bitteres Wasser gleichzeitig rauskommen? Das wird aus Gottes Herz nicht kommen, weil Gott nur gut ist. Deshalb wird Gott uns nichts Böses geben. Das ist einfach eine Tatsache. So, wenn wir Gott etwas bitten, wird er uns Gutes geben. Der Feind Gottes wird Zweifel sehen. So wie er bei Adam und Eva getan hat. Er wird sagen, da wäre ich mal nicht so sicher. Meint ihr, das ist wirklich so? Er stellt es in Frage. Er zweifelt. Er versucht in uns Zweifel zu wecken an der Güte Gottes. Und genau das ist, da müssen wir einsetzen und sagen, weiche von mir, du Satan, du Geist von unten. Das hat nichts mit mir zu tun. Ich vertraue Gott. Gott ist gut. So, es geht um die Echtheitsprüfung der Geistestaufe. Ja? Pfingsten, die echte Taufe im Heiligen Geist zu erkennen, gilt es. Ja? Okay, lass uns da mal darüber nachdenken. Die Taufe im Heiligen Geist ist dann echt, und das kann man prüfen, die ist dann echt, wenn sie uns dazu bringt, Gott, den Vater und unseren Herrn Jesus Christus mehr zu lieben und zu ehren und anzubeten als vor der Geistestaufe. Also der Geist Gottes wird immer wirken, dass wir Jesus oder auch den Vater mehr lieben wollen, mehr anbeten, mehr ehren und ihm besser dienen. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und der Geist Gottes ist genauso gut, wie Gott Vater und wie Jesus gut ist. Nämlich sie sind alle drei in ihren Eigenschaften und ihrem Wesen genau gleich. Selbe Substanz. Aber unterschiedliche Aufgaben und Funktionen im Heilsratschluss. So, der Geist Gottes wird genauso nur Gutes in uns wirken wollen. So, und das lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 2,11. Deshalb habe ich diesen Vers 11 dazu gelesen. Es heißt, also das sind die Meder und Parther Elamiter von Pontius bis nach Kyrene, von Libyen. Also alle möglichen Leute waren dagegen und sprachen. Und dann heißt es, wie hören wir sie, diese, die da anwesend sind, wie hören wir sie über die Lügenpresse reden? Stimmt es? Nein, stimmt nicht. Wie hören wir sie über die Fehler und Versagen der Politiker reden? Nein, stimmt auch nicht. Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes reden? Jetzt stimmt's. Das heißt also, der Heilige Geist tut nur Gutes. Er redet nur über Gutes, nämlich über die großen Taten Gottes. Das hat der Geist Gottes gewirkt. Und das tut er immer. Er will immer nur Gott ehren. Er will den Dienst Gottes fördern. Er will die großen Taten Gottes uns vor Augen malen. Und zwar so, dass jeder das in seiner Muttersprache versteht. Damals. Muttersprache, in seiner Mundart. Also wenn da ein Schwabe dabei gewesen wäre, dann wäre es auch auf Schwäbisch gekommen. Glaubt ihr das? Oder auf Hessisch oder auf Norddeutsch oder Plattdeutsch oder was weiß ich, oder Hochdeutsch oder was weiß ich, Altenglisch oder Neuenglisch, Französisch, alles wäre da dabei gewesen. In der eigenen Mundart. Natürlich auch Ungarisch. Ja. Gott will 100% klar kommunizieren. Deshalb in der eigenen Mundart. Ich komme zum nächsten Punkt. Also, die Echtheitsprüfung ist, Gott wird mehr geliebt, mehr geehrt, mehr angebetet. Wenn solches Verhalten zustande kommt, ist es ein Zeichen, dass die Geistestaufe echt ist. Petrus hat sich verändert. Der Verleugnende, der Petrus, der Jesus verleugnet hat, der Petrus, der Jesus vom Heißplan abhalten wollte, dieser schnelle Petrus wurde ein veränderter Petrus. Wir lesen, das war Apostelgeschichte 2, ist Pfingsten, Apostelgeschichte 3 wird uns berichtet. Petrus und Johannes gehen zur 9. Stunde, um die Stunde des Gebets, das war nachmittags um 3, in den Tempel. Ihr kennt die Geschichte. Ein Mann sitzt am Tempel, ein lahmer Mann, einer, der nicht gehen kann, und bettelt. Petrus und Johannes begegnen ihm, sie bleiben stehen, sie werden angebettelt und er sagt Petrus zu diesem Mann, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesu Christi steh auf und wandle. Und er schnappt ihn bei der Hand, richtet ihn auf. Und der Mann fängt an, herumzuhüpfen, der im Moment vorher lahm war, der unfähig war, über lange Zeit unfähig. Das ist der veränderte Petrus. Das ist der Petrus, der an Pfingsten eine spontane Predigt gehalten hat, der den Heilsplan erklärt hat. Das ist der Petrus, der jetzt plötzlich eine übernatürliche Vollmacht in seinem Leben hat. Eine Vollmacht im Namen Jesu zu beten, zu reden und zu handeln. Und das ist diese Vollmacht, die wir auch brauchen, die uns auch zur Verfügung steht. Amen. Wir brauchen diese Vollmacht, dass wir mit Kranken beten können, dass sie gesund werden, auf übernatürliche Weise. Aber nicht nur das. So Das hat natürlich Wellen geschlagen. Das wäre, wenn es heute geschehen wäre, in den großen Tageszeitungen, FAZ, Berliner Tagesspiegel, Spiegel und alle möglichen, auf allen Fernsehsendern wäre das gekommen. Die Stadt war durcheinander. Der Lahme, der hüpft im Tempel rum und es schlägt Wellen und kommt auch zur religiösen Obrigkeit. Und dann wird Petrus und Johannes vor den Hohen Rat zitiert. In welchen Namen habt ihr das getan, wurden sie gefragt. Petrus sprach, erfüllt vom Heiligen Geist, steht extra da, Oberste des Volkes und Älteste. Also Petrus, plötzlich bekommt dieser Fischer Petrus, dieser unstudierte Mann, dieser Handwerker, bekommt geistliche Weisheit, mit den Obersten seines Volkes, mit den obersten Repräsentanten zu reden, eine Rede zu halten, das er nie gelernt hat, er hat keine Rhetorik gelernt, nichts, aber der Heilige Geist hat ihn dazu befähigt. Er sagt, ihr Obersten des Volkes, ihr Ältesten, und so weiter, im Namen Jesu Christi des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser, der Lahme, gesund vor euch. Und er sagt weiter, und es ist in keinem anderen Heil, also er missioniert die Obrigkeit. Er sagt ihnen die Wahrheit. Er sagt, und ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden, als allein in dem Namen Jesu Christi. Und als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass sie ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich. Warum? Weil der Heilige Geist sie gebraucht hat, der Obrigkeit das Evangelium zu sagen. Ja, der Heilige Geist will auch, dass alle, auch die Obrigkeit, auch die Verantwortlichen bekehrt werden, dass sie gerettet werden, dass auch das Evangelium in alle Gesellschaftsschichten reinkommt. Und das passiert bei Petrus. Er bekommt Vollmacht, für Kranke zu beten. Er bekommt Vollmacht, in Weisheit zu reden, das Evangelium zu erklären, den Heilsratschluss Gottes zu erklären. Und nun kommt eine traurige Geschichte. Das, was Gott Gutes tut, das äfft der Teufel nach. Und das ist die Tragödie, das ist das Schlimme. Was Gott Gutes tut, imitiert der Teufel, um Menschen zu verwirren und durcheinander zu bringen. Es heißt in 2. Thessalonicher 2,9, 2. Thessalonicher Brief, hinter dem Auftreten des Gesetzlosen, nämlich des Antichristen, steht der Satan mit seiner Kraft, was sich in allen möglichen machtvollen Taten zeigen wird, in Wundern und außergewöhnlichen Geschehnissen, allesamt Ausgeburten der Lüge, in Unrecht und Irreführungen aller Art. Dazu ist der Teufel in der Lage, Menschen zu befähigen. Das heißt, es wäre auch möglich, dass der Teufel in der Lage ist, Menschen mit einer fremden Sprache zu befähigen, so eine Zungenrede zu geben und zu so eine Sprache. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen zu prüfen und Prüfkriterien an die Hand bekommen. Und das Prüfkriterium für einen geistbegabten Menschen ist das Prüfkriterium des Lebens. Was für ein Leben führt dieser Mensch, der in Zungen redet? Beziehungsweise ist die Person, die hier vorgibt, geistbegabt zu sein, eine integre Person, hat sie Integrität oder geschieht durch diese Gabe eine gewisse Integrität, also man könnte auch sagen, wie sieht das Leben aus der Person? Ist es ein heiliges Leben, ein integres, das heißt nicht gespaltenes, keine gespaltene Persönlichkeit? Ist es ein wahrhaftiges Leben? Ist es ein durchschaubares Leben? Ist es ein echtes Leben? Oder das Gegenteil? Oder ist es ein Leben geprägt von Bosheit, von Heuchelei, von Verlogenheit und von Sünde? Das ist der Unterschied. Weil, was sagt uns das Wort Gottes? An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Also es gibt zwei Stellen aus Matthäus 7,15. Dort heißt es von den Propheten, ich lese aber Lukas 6,43-45. Dort ist Ähnliches gesagt. Es heißt, denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt. Auch wieder keinen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man nicht Feigen. Auch liest man von einem Dornbusch keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Wieder, wie kann aus einer Quelle Bitteres und Süßes gleichzeitig kommen? Nein, so wie das Wesen ist, man könnte auch sagen, das Herz wird als Zentrum unseres Seins verstanden und zeigt, wie wir innerlich wirklich sind. Ja, es gibt da viele Schauspieler und Lebenskünstler, die nach außen was anderes sind, was in Wirklichkeit sind. Von Romy Schneider heißt es, sie sagte, auf der Leinwand kann ich alles, im wirklichen Leben kann ich nichts. Das ist Schauspielerei. Aber Christen sollen keine Schauspieler sein, sondern sollen integer, echt, wahrhaftig und rein sein, heilig. So, also, das Herz, es bestimmt unser äußeres Verhalten und muss durch Gottes Wirken, Gottes Geist verändert werden, um in Übereinstimmung mit Gottes Willen zu kommen. Unser Herz, das menschliche Herz, von dem wir Beispiel Petrus gesehen haben, wie zwiespältig das manchmal ist, wie wankelmütig, wie verändert, wie schizophren manchmal sogar, krank. Dieses Herz braucht die verändernde Kraft des Heiligen Geistes. Paulus schreibt dann die Thessalonicher, den Geist Gottes dämpft nicht. Und er wird gedämpft, indem wir lügen, betrügen, indem die Sünde in unserem Leben Raum gewinnt. Da wird der Geist Gottes gedämpft. Oder wenn wir ungehorsam sind. Elberfelder schreibt, den Geist Gottes löscht nicht aus. Man kann ihn sogar auslöschen in unserem Leben. Löscht ihn nicht aus, durch Ungehorsam. Denn der Heilige Geist könnte sich zurückziehen. Das wäre ein großer Verlust für unser Glaubensleben. So, der Heilige Geist ist uns gegeben bei der Wiedergeburt. Und jetzt gilt es, im Gehorsam diesem Wirken des Geistes entsprechend zu leben. So, nochmals. Es gibt ein echte Geistestaufe und es gibt eine echte Zungenrede. Das ist gekennzeichnet von Ehre Gottes, von Anbetung, von Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Und es gibt natürlich auch eine heuchlerische Angelegenheit. Und die erkennt man, indem hier Heuchelei im Spiel ist, indem das Leben zu den Taten nicht passt. Da ist eine Diskrepanz. Und dann muss man vorsichtig sein. Es hat mit Vertrauen zu tun. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Warum? Weil die Schafe wissen, Jesus will nur das Beste für uns. Und wenn wir länger gläubig sind, dann können wir schon unterscheiden, was für eine Stimme redet da zu uns. Meint die das jetzt gut mit uns? Will die Gott ehren? Will die das Werk Gottes fördern? Oder geht es um eigennützige Interessen? Um Täuschung? Um Böses im Grunde? Um Falschheit? Und damit bin ich am Ende. Die Frage ist, sind wir bereit, uns, und wenn es um die Geistestaufe geht, dann geht es darum, ist die Frage, sind wir bereit, uns auf Gottes Führung einzulassen? Sind wir bereit, auf dieses Abenteuer, auf diese neue Erfahrung, auf diese neue Dimension uns einzulassen, darum zu bitten und uns zu öffnen? Das ist die Frage. Und genau das wäre genau das, was Gott will. Er will uns, so wie er versprochen hat an der Himmelfahrt, eine neue Dimension an geistlicher Vollmacht und Kraft und Stärke geben für unser Leben, damit wir siegreich durch die Klippen dieses Lebens uns schiffen können. Der Geist Gottes will uns stark machen. Ja, wir können auch sagen, nee, will ich nicht. Dann werden wir ein mittelprächtiges Leben führen können. Vielleicht auch ein schwaches. Wir werden hin und her getrieben sein von dem Wind der Lehre. Wir werden Schwierigkeiten haben zu differenzieren. Was ist jetzt gut und schlecht für mich? Aber das will Gott nicht. Gott will, dass wir uns auf ihn einlassen. Dass wir darauf eingehen, auf sein Werben, auf die Verheißungen, auf die Zusagen, die er uns anbietet. So sind wir bereit, uns Gott auf Gott einzulassen, auch wenn er mit uns neue Wege gehen möchte. Auch eine Berufung in einen Dienst wäre ein neuer Weg. Würdest du dich darauf einlassen? Wie viel Vertrauen haben wir in die Führungen Gottes mit uns. Vertrauen hat mit Glauben zu tun. So, das sind Fragen, die uns auch im Zusammenhang mit Pfingsten beschäftigen können. Denk mal drüber nach. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir auch für das Miteinander an diesem Morgen. Und wir danken dir, Herr, dass dein Wort uns ganz klar macht, dass du ein guter Gott bist, ein guter Heiland, ein guter Herr. Und dass deine Absichten Liebesabsichten sind. Du hast seelsorgerliche Gedanken für einen Petrus gehabt. Du hast ihn rehabilitiert. Du willst auch uns auferbauen, ermutigen, ermahnen. Und auch zurechtbringen, wo es mangelt. Und da danken wir für deine Sensibilität, für deine Liebe, die daraus spricht. Auch für dein Wirken hin zu neuen Glaubensschritten, Herr. Du willst uns locken und ermutigen, dass wir neue Glaubensschritte wagen, dass wir dir vertrauen, dass wir Vertrauen lernen und dass wir uns dir hingeben, Herr. Du freust dich über unsere Hingabe, unsere Dienstbereitschaft, unsere Öffnung unseres Herzens. Danke, Herr, danke, dass deine Absicht ist, uns auszustatten mit Kraft aus der Höhe und all das, was damit verbunden ist. Herr, segne dein Werk. Lass uns gestärkt sein in dir. Verbunden durch das Band der Liebe, zusammengefügt zu einem gemeinsamen Leib Christi, in dem du das Haupt bist. Danke, Herr, füreinander auch. Amen.